Was hält Jesus für mich bereit, wenn in meinem Leben eine wichtige Stütze wegbricht? Das ist eine Frage, die aufkommen kann auf dem Hintergrund der Geschichte, die wir letzten Sonntag betrachtet haben. Jesus heilt dort in Johannes 9 einen Blindgeborenen. Er kann das erste Mal die Welt um sich herum sehen. Er öffnet auch seine geistlichen Augen, sodass er erkennen darf, dass Jesus der Christus ist. Sein Leben verändert sich innerhalb kürzester Zeit enorm. Aber es gibt eine dritte Veränderung noch, die ebenfalls ziemlich groß war oder sein musste. Die Vorsteher von der Synagoge haben diese ganze Geschichte nicht geglaubt. Sie haben gedacht, dass Jesus ein Sünder ist. Sie haben Jesus gehasst und dieser Mann wurde auf einmal zu seinem Komplizen. Und sie haben ihn auch gehasst und haben ihn aus der Synagoge ausgestoßen. Sie sind wie diese bösen Hirten, die wir in der Textlesung gesehen haben. Sie kümmern sich nicht um die Herde Gottes. Und für den Mann muss das schon eine große Sache gewesen sein. Ein wichtiger Bestandteil von seinem Leben, wenn er jetzt nicht mehr an diesem regelmäßigen Treffen der Gemeinschaft teilnehmen kann. Es muss Verachtung für ihn bedeutet haben und auch Einsamkeit. Was hält Jesus in so einer Situation für uns bereit? Wenn wir desillusioniert sind, einsam sind, uns vielleicht wie paralysiert und verirrt fühlen. Jesus fängt in Johannes 10 eine Rede an. Und wir wollen uns heute den Anfang von dieser Rede anschauen, in Johannes 10, die Verse 1 bis 10. Und bereits in unseren Versen heute zeigt uns Jesus in einfühlsamer Weise, wie er uns als ein guter Hirte führt. Und er zeigt uns ebenfalls, dass es von enormer Bedeutung ist, dass wir ihn im Zentrum unseres Lebens haben, weil nur aus dem Zentrum unseres Lebens heraus er auch jeden Bereich unseres Lebens mit seinem Segen füllen kann. Lasst uns zusammen den Predigttext lesen und Johannes 10, die Verse 1 bis 10, aufschlagen. Dort spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dieser Text zeigt uns so wunderschön, wie Jesus der Dreh- und Angelpunkt in der Erlösung und auch in der Fürsorge seiner Herde ist. An ihm entscheidet sich letztendlich alles. Und er macht es deutlich, indem er ein Gleichnis erzählt. Und weil er gleich zweimal in diesen Versen betont, dass er die Tür ist, wollen wir uns heute darauf fokussieren, was genau an dieser Tür überhaupt passiert. Eine Tür kann ja für sehr viel stehen. Hier steht sie vor allem für einen Durchgang. An zwei Stellen geht jemand hindurch durch diese Tür. In Vers 2 ist das der wahre Hirte und in Vers 9 die wahren Schafe. Und das sollen auch die beiden großen Punkte der Predigt sein. An der Tür entscheidet sich, wer der wahre Hirte ist. Und an der Tür entscheidet sich, wer wirklich zu Jesu Herde gehört. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. An der Tür entscheidet sich, wer der wahre Hirte ist. Jesus präsentiert uns zu Beginn hier bei diesem Gleichnis zwei Gegensätze. Den Dieb und in wahren Hirten. Sie haben ganz unterschiedliche Ziele. Der Dieb kommt nur, um zu töten und zu schlachten. Der Hirte kommt, um sie hinauszuführen auf die Weide. Sie haben auch eine ganz unterschiedliche Einstellung gegenüber den Schafen. Der Dieb möchte sie einfach tot sehen. Der Hirte möchte sie gedeihen sehen, leben sehen. Und auch die Reaktion ist vollkommen anders. Vor dem Fremden fliehen sie, dem Hirten aber folgen sie nach. Sie kennen seine Stimme. Und all diese starken Gegensätze sind letztendlich aus einem Grund vorhanden. Der Hirte geht durch die Tür hindurch, während der Dieb sich einen alternativen Weg sucht. Oder anders gesagt, der Hirte nimmt den Weg durch Jesus hindurch, während der Dieb versucht, auf einem anderen Weg Macht über die Schafe auszuüben. Jesus verurteilt hier die religiösen Führer von seiner Zeit zu Dieben und Räubern. Und jetzt ist ja das Problem von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten nicht gewesen, dass sie zu wenig in Gottes Wort gelesen hätten. Oder dass sie ihren Dienst nicht mit einer Ernsthaftigkeit getan hätten. Oder nicht genug Eifer gehabt haben. Ihr großes Problem war, dass sie Jesus nicht kannten. Sie kannten die Tür nicht und suchten ihren eigenen Weg über Gottes Herde zu herrschen. Aber was sie letztendlich anrichten, ist nichts als Zerstörung. Eine moderne Version von solchen Dieben und Räubern wäre ein Pastor, dessen Dienst und Verkündigung von Jesus vollkommen entleert wäre. Stell dir vor, du besuchst eine Gemeinde zum ersten Mal, wirst schon am Eingang von dem Pastor dieser Gemeinde ganz freundlich begrüßt. Es ist bemerkbar, dass er die Gemeinschaft dieser Gemeinde fördern möchte. Die wird erzählt, dass er wunderbar darin ist, Programme zu initiieren, sehr gastfreundlich ist. Durch seine Art zieht er viele Menschen an. Und er ist top organisiert, vergisst keinen Geburtstag. Das hört sich gut an. Aber wenn dort keine Spur von Jesus Christus ist, von seiner Auferstehung, von seinem stellvertretenden Opfertod, von seiner Herrschaft über allem, von der Veränderung, die er in unser Leben hineinbringt, er wäre ein Dieb und ein Räuber. Klingt es hart? Ja, es ist hart. Weil Christus zu wertvoll ist, zu zentral, um übergangen zu werden. Wenn der Eckstein von der Gemeinde genommen wird, fällt das ganze Haus zusammen. Wie anders ist da der wahre Hirte? Er geht durch die Tür in den Schafstall, was nichts anderes bedeutet als, er ist im Einklang mit Jesus selbst, der ja die Tür ist. Tatsächlich lesen wir nur einen Vers nach unserem Predigtext, in Vers 11, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus ist die Tür und der Hirte zugleich. Beide beschreiben Dinge, die Jesus ist. Und die Beziehung, die unser Hirte Jesus zu uns hat, die wird in den Versen 3 und 4 anhand von drei Punkten beschrieben. Als erstes steht dort, er ruft seine Schafe bei ihrem Namen. Es war damals normal, dass ein Hirte Namen gibt seinen Schafen, um sie auch bei ihrem Namen zu rufen. Das ist einerseits ein Ausdruck von Autorität, aber auch gleichzeitig ein Ausdruck von tiefer Intimität. Es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Weg, wie Jesus sagen kann, ich kenne dich, ich bin dir ganz nahe, ich will dich bei mir haben. Das ist die Schönheit von Jesu Autorität über uns. Dass sie nicht wie ein Donner über uns hereinbricht und uns erschreckt, sondern ist wie eine altbekannte, vertraute Stimme, die unseren Namen ruft. Der Hirte ist seinen Schafen ganz nah. Als nächstes führt der Hirte seine Schafe hinaus und geht vor ihnen her. Was bedeutet Jesus? Jesus geht uns voran und er führt uns. Seine Sanftmut wird niemals in Schwäche umschwenken. Seine Fürsorge niemals in Nachgiebigkeit. Er zeigt den Weg und wir sollen ihm folgen. Sein Wille soll unser Weg sein. Er gibt die Richtung vor und das ist auch gut so, weil wir die Richtung oftmals nicht kennen. Es ist nicht gerade ein Kompliment, mit einem Schaf verglichen zu werden, wenn du andere Tiere in die Natur auslassen würdest. Sie würden entweder den Weg wieder zurück nach Hause finden oder ihre Freiheit bejubeln und das ganz sehr genießen. Bei dem Schaf ist es nicht so. Das Schaf ist vollkommen verloren. Und genau das ist der Punkt. Ohne unseren Hirten wären wir vollkommen verloren. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, da können wir nicht weitersehen als nur unseren Hirten vor uns. Aber das soll uns genug sein, weil er bei uns ist. Er wird sich um uns sorgen. Und noch eine dritte Sache, die unsere Beziehung zu unserem Hirten bezeichnet. Jesus sagt, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Das ist eine wunderschöne Zusage von Jesus. Vielleicht bist du noch gar nicht allzu lange im Glauben. Es fühlt sich irgendwie komisch an zu beten, weil du das Gefühl hast, dir fehlen irgendwie die passenden Worte. Es gibt noch so viele Themen, wo du noch gewisse Fragen hast. In manchen Dingen ist dein Verständnis noch so gering. Dann möchte ich dich zuerst einmal ermutigen, weil das auch noch dem reifsten Christen so geht, dass er ein Gefühl von Unzulänglichkeit vor Gott hat. Und dann noch eine zweite Ermutigung aus dem Text heraus. Unabhängig davon, wie viel du weißt, wie erfahren du bist, wie lange du im Glauben bist, wie alt oder jung du bist, du wirst die Stimme deines Hirten hören. Das bedeutet nicht, dass wir leichtsinnig sein sollten. Es bedeutet auch nicht, dass wir nie einen falschen Weg einschlagen. Aber was es bedeutet ist, Gott hat jedem seiner Kinder seinen Heiligen Geist gegeben. Und Jesus selbst sagt an einer anderen Stelle zu seinen Jüngern, dieser Geist wird uns in die Wahrheit führen. Der große Punkt, den Jesus in diesen ersten Versen macht, ist, es gibt keinen anderen Weg, die Herde Gottes zu führen, als durch ihn hindurch. Die Herde Jesu muss Jesus-zentriert geführt werden. Und Jesus gelingt es perfekt. Er ist Hirte und Tür zugleich. Aber was bedeutet dieses Prinzip für uns, die wir an verschiedenen Orten die Verantwortung haben, andere im Glauben zu führen? Lass uns darüber mal einen Moment nachdenken, was das bedeutet, Jesus zentriert, andere geistlich anzuleiten. Vielleicht das offensichtlichste Beispiel sind die Ältesten einer Gemeinde. Petrus nennt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, die Verse 1 bis 4, die Ältesten der Gemeinde Hirten, die unter Jesus, dem Erzhirten, stehen. Unter seiner Autorität sollen sie die Gemeinde führen und leiten. In unserem im Bild, das wir vor uns haben, sie sollen durch die Tür hindurchgehen. Und ich weiß nicht, welchen Blick du auf unsere Ältesten hast. Vielleicht hast du an gewissen Stellen Anfragen, bei Herangehensweisen, bei gewissen Dingen, an der Persönlichkeit von dem einen oder anderen, aber ich möchte dich herausfordern, ein Kriterium höher als alles andere zu stellen. Und zwar die Frage, sehe ich in seinem Dienst an der Gemeinde, wie er durch Christus hindurchgeht? Der englische Prediger J.C. Ryle aus dem 19. Jahrhundert hat einmal sehr, sehr treffend beschrieben, was das bedeutet, hier durch Jesus durchzugehen. Er schreibt, der wahre Seelenhirte ist derjenige, der seinen Dienst mit dem alleinigen Blick auf Christus antritt, der den Wunsch hat, Christus zu verherrlichen, der alles in der Kraft Christi tut, der die Lehre Christi verkündet, der in den Fußstapfen Christi wandelt und der sich bemüht, Männer und Frauen zu Christus zu führen. Es ist eine hohe Messlatte, absolut. Deswegen sollte es uns auch ins Gebet für unsere Ältesten treiben. Lasst uns beten, dass sie nicht aus ihrer eigenen Kraft ihren Dienst tun, sondern in der Kraft Christi. Dass sie nicht ihre eigene Ehre suchen, sondern die Ehre Christi. Und dass nichts in dieser Welt ihnen so wichtig wird wie Jesus Christus, sondern vielmehr, dass Jesus ihnen von Tag zu Tag wertvoller wird. Für ihr eigenes Wohl und auch für das Wohl unserer Gemeinde. Das Prinzip, Jesus zentriert, andere im Glauben anzuleiten, kann aber auch noch in anderen Bereichen angewendet werden. Es kann für Eltern die Frage aufwerfen, wie kann ich mein Leben gestalten, dass meine Kinder darin sehen, dass Jesus meine Quelle und meine Freude ist? Bin ich bereit, meine Schwäche und meine Sünde zu zeigen, sodass meine Kinder sehen, ich lebe aus Christus, Christi Vergebung heraus? Bin ich bereit, in Jesu Fußstapfen zu treten und ein Leben zu führen, das durchdrungen ist von Selbstaufopferung zum Wohl meiner Kinder? Für mich war eines der prägendsten Dinge in meinem Glaubensleben, dass ich auf meine Kindheit zurückschauen darf und feststellen darf, meine Eltern waren nicht perfekt, sie wären die Ersten, die das sagen würden. Aber in ihren Schwächen und in ihren Stärken dürfte ich sehen, dass sie aus der Quelle von Jesus schöpfen. Das ist wunderbar und kraftvoll. Und noch ein letzter Punkt, bevor wir fortfahren. Viele von uns lassen es heutzutage zu, sich von Menschen in den sozialen Medien prägen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht kennen. Und wir kennen sie nicht, sie kennen uns nicht. Und auf der einen Seite kann das wirklich ein Segen sein. Wir haben Geschwister in der Gemeinde, die zum Glauben gekommen sind durch Videos auf YouTube von Christen. Das ist wunderbar. Und gleichzeitig bleibt die Gefahr, dass wir uns unreflektiert von Menschen prägen lassen, die eigentlich viel zu weit von uns weg sind, als dass sie wirklich unsere Hirten sein können. Wie kann mein Konsum hier auf eine reflektierte und gesunde Weise geschehen? Und ich glaube, auch hier ist dieses Prinzip sehr, sehr wertvoll. Wahre christliche Anleitung ist christuszentrierte Anleitung. Wenn ich mir Vorträge und Podcasts und Debatten anschaue, wie beeinflusst diese Person mein Denken, meine Einstellung? Denke ich danach, so groß ist Christus, so herrlich ist er. Lassen Sie mich über Christus wundern. Oder spüre ich danach ein Gefühl der Überheblichkeit gegenüber vielleicht andere Geschwister, die eigentlich wirklich meine Geschwister sind, aber in gewissen Punkten anders denken oder auch andersgläubigen. Lässt es mich stolz sein, dann wäre das ein schlechter Einfluss, selbst wenn der eigentliche Inhalt wahr wäre. An Jesus entscheidet sich, was eine gute und legitime Führung der Schafe ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. In Vers 6 lesen wir schließlich, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten die Worte von Jesus nicht verstanden haben. Und Jesus gibt ihnen jetzt sozusagen den Schlüssel für das Rätsel, den Schlüssel für das Bild. Er sagt zu ihnen: Ich bin die Tür zu den Schafen. Und er betrachtet dieses Bild jetzt nochmal von einer etwas anderen Perspektive. Im Zentrum steht immer noch die Tür, Jesus selbst. Aber jetzt geht es um die Schafe, die durch diese Tür hineingehen. In Vers 9 lesen wir: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. An der Tür entscheidet sich, wer zu Jesu Herde gehört. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal da bist und den christlichen Glauben kennenlernen möchtest, könnten diese Verse besonders wichtig für dich sein, weil Jesus an dieser Stelle letztendlich zwei von den wahrscheinlich häufigsten Missverständnissen über ihn selbst anspricht und auch zurückweist. Das erste ist die Vorstellung, dass Jesus, um im Bild zu bleiben, eine von mehreren Türen ist. Die Idee ist, dass es eigentlich so viele Türen gibt, wie es Religionen gibt. Ja, sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber letztendlich führen alle zum selben Ziel, in den Himmel. Das steht in klarem Gegensatz zu dem, was Jesus hier sagt und auch an anderen Stellen. Nur ein paar Kapitel weiter, in Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das haben wir vorhin gesungen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist nicht eine Tür, er ist die Tür. Die Frage ist also nicht, welche Tür nehme ich? Die Frage ist, bleibe ich vor dieser Tür stehen oder gehe ich tatsächlich hindurch? Und damit kommen wir zu einem zweiten Missverständnis. Viele Menschen geben sich damit zufrieden, diese Tür eigentlich nur zu betrachten, anstatt hindurchzugehen. Es gibt viele antike Türen und Toren auf der Welt, die im Laufe der Zeit zu Sehenswürdigkeiten geworden sind. Ein beeindruckendes Beispiel ist das älteste römische noch erhaltene Tor in Deutschland, in Trier. die Porta Nigra. Es ist eine Sehenswürdigkeit. Der Hauptzweck ist, sie zu bewundern, vielleicht ein Bild mit ihr zu machen. Ich denke, viele Menschen behandeln Jesus so wie eine Sehenswürdigkeit. Sie betrachten ihn, finden ihn vielleicht sogar sehr faszinierend, aber bleiben dort stehen und gehen diesen entscheidenden Schritt durch die Tür hindurch nicht. Und Jesus korrigiert dieses Denken. Er zeigt hier auf, ein Schritt außerhalb der Tür bedeutet eine Ewigkeit entfernt von Gott. Wenn man den christlichen Glauben erstmal kennenlernen möchte, ist es absolut verständlich, dass es Zeit braucht, das zu reflektieren, alles einzuordnen. Jesus selbst sagt an anderer Stelle, dass man sich das gut überlegen sollte. Aber unter dem Strich gilt, wirklich erkennen wirst du Jesus erst von innen. Seine Überfülle, seine Schönheit, seine Nähe, seine Liebe erfährt nur der, der durch die Tür hindurch gegangen ist. Nur wer durch die Tür geht, wird selig werden, sagt er. Was bedeutet es, selig zu sein? Es bedeutet, durch Jesus von seiner Sünde befreit zu sein, ein erneuertes Leben zu haben, vor ihn zu kommen und diese Sünde zu bekennen und zu sagen, ich brauche dich. Es ist ein Weckruf an die tiefsten Freuden in unserem Inneren, weil du das erste Mal wirkliche Freiheit spürst. Du gehörst nun zu ihm. Wenn Jesus in dein Leben tritt, erscheint all das, wovon du dir zuvor Identität und tiefste Erfüllung erhofft hast, wie Diebe und Räuber. Du hast in diesen Dingen etwas gesucht, was du letztendlich nur in Christus findest. Du hast in diesen Dingen deine Freiheit gesucht, aber sie wurde dir genommen. Du hast Freude gesucht, aber auch sie wurde dir genommen. Manche von euch kennen sicherlich den Schriftsteller Franz Kafka. Bei manchen ruft es vielleicht negative Schulerfahrungen hervor. Vor etwa 100 Jahren hat er ebenfalls eine Art Gleichnis geschrieben, eine Parabel, in der es ebenfalls um einen Eingang ging. Ein junger Mann möchte in das Gesetz gelangen. Es wird nie gesagt, warum das Gesetz, aber so geht die Geschichte. Und vor dem Eingang wird er von einem Türhüter aufgehalten. Und ihm wird in herablassendem Ton, in gebieterischem Ton gesagt, hier kommst du nicht rein. Es ist verboten für dich, hier durchzugehen. Und dieses Verbot wird selbst nach Jahren nicht aufgehoben. All seine Versuche, hineinzukommen, gehen ins Leere. Und er wird ganz verzweifelt deswegen und wartet letztendlich sein ganzes Leben bis ins hohe Alter hinein, immer mit der Hoffnung, doch noch reingelassen zu werden. Aber selbst sein letzter Atemzug geschieht außerhalb der Tür. Mir geht es nicht darum, diese Geschichte irgendwie zu interpretieren, aber darum, was für ein Gefühl diese Geschichte vermittelt. Wenn du diese Geschichte liest, ergreift dich ein Gefühl der absoluten Aussichtslosigkeit. Das Leben von diesem Mann verdirbt vor dem Eingang. Ihm wird der Eintritt nicht gewährt. In dieser Geschichte ist kein Funken Hoffnung. Was Kafka hier schafft, ist es, ein Gefühl für ein Leben zu schaffen, in dem alle Ablenkungen in unserem Leben, jede oberflächliche Freude, jede falsche Geborgenheit einfach auf ausgeschalten wird. Und was bleibt, ist eine brutale und graue Hoffnungslosigkeit. An der Tür von Jesus wird diese Hoffnungslosigkeit, diese brutale Ablehnung, hier findet sie ihr vollkommenes Gegenstück. Diese Tür steht offen. Und die Stimme von Jesus lädt uns ein an anderer Stelle. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Stimme von einem Hirten. Und auch in unserem Text, in Vers 10, lesen wir davon, dass Jesus uns Leben gibt und volle Genüge. Was bedeutet das volle Genüge? Ein Eintrag in einem Lexikon zu dem Wort, das hier zugrunde liegt, lautet folgendermaßen: Es bezieht sich auf das, was außergewöhnlich ist. In dem Sinne, dass es bestehende Erwartungen übersteigt. Mit anderen Worten, stell dir einen Menschen vor, der in jungen Jahren zum Glauben gekommen ist und die Jahre vergehen, Jahrzehnte nach Jahrzehnten, bis ins hohe Alter. Und er wird schließlich gefragt: Wie war das Leben mit deinem Hirten Jesus? Was ist dein Fazit? Und die Antwort lautet: Da waren Zeiten der Tränen und Zeiten der Trauer, der Freude. Zeiten der Trägheit und Zeiten der Euphorie. Aber eine Sache ist über diese Jahre so deutlich geworden: Es hat alle Erwartungen übertroffen. Das ist das Leben, das Jesus für uns bereithält. Manchmal sind wir so in unseren Alltag vertieft, dass wir das vergessen. Wir rennen Cent hinterher, obwohl wir Diamanten haben. Aber Stellen wie diese helfen uns erneut, unseren Blick auf den Überfluss zu richten, den Jesus für uns bereithält. Ich komme zum Schluss. Eine von vielen wunderschönen Eigenarten des Evangeliums ist, dass seine Botschaft so einfach ist, dass selbst ein Kind es verstehen kann. Du musst nicht jahrelang studiert haben oder Erfahrung haben, um an Jesus zu glauben. Du musst auch keine geheimnisvollen Erfahrungen gemacht haben. Die einfache Botschaft vom Evangelium wird an Stellen wie dieser so deutlich. Sie wird in diesen zwei Fragen deutlich. Glaubst du, dass Jesus die Tür zum ewigen Leben ist, und glaubst du, dass er dein Hirte ist? Für ein Schaf ist es wichtig, das ist das Einzige, was wichtig ist: Kennt mein Hirte mich und kenne ich ihn? Und wenn das der Fall ist, dann darf ich wissen, dass diese wunderbaren Worte, die wir vorhin zusammen gelesen haben, für mich gelten aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Lass mich beten. Unser Herr Jesus, gib uns diese Wahrheit tief in unsere Herzen, dass du unser Hirte bist, dass uns nichts mangelt, wenn wir dich haben. Das gilt auch in schwierigen Zeiten, in harten Zeiten. Auch im Tal bist du bei uns. Danke, dass du das Zentrum sein möchtest, weil du bist es wert, das Zentrum unseres Lebens zu sein. Bitte hilf uns in allem, was wir tun, auf dich hinzudeuten und auf deine Schönheit und Herrlichkeit. Amen.